Franzi hat mir gerade ja in der Anmoderation schon eine Steilvorlage geliefert, was das Thema mit Stachelschweinen angeht, ihre Haltung, ihre Ernährungsgewohnheiten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, dafür bräuchte ich jetzt meine Präsentation, sehr schön. Das hier ist ein Stachelschwein. Die Stachelschweine gehören zur Familie von Nagetieren mit 11 Arten, die in Teilen Asiens, Afrikas und auch in Südeuropa vorkommen. Die Tiere gehören mit einer Körperlänge von bis zu einem Meter zu den größten Vertretern der Nagetiere weltweit, zeichnen sich aus durch Stacheln am Rücken und am Schwanz. Und das hat Franzi schon gesagt, mit denen können sie sich passiv, aber auch aktiv gegen Feinde verteidigen. Die größte Unterart des ist das südafrikanische Stachelschwein. Das hat eine maximale Körperlänge von über einem Meter und ein Gewicht von 10 bis 24 Kilogramm. Das sind echte Brocken. Aber ich finde trotzdem, die sehen ja schon irgendwie süß aus, ne? Aber zu nahe sollte man denen tatsächlich nicht kommen, wie man auf diesem Bild hier sieht. So kann eine Hundeschnauze aussehen, die Begegnung mit einem Stachelschwein hatte. Man kann beim bloßen Hinsehen erahnen, das war nicht wirklich angenehm. Ich habe noch ein Bild für euch dabei. Das hier ist auch ein Stachelschwein. Gut, ein kleines bisschen größer als ein Meter und auch schwerer als 24 Kilo. Aber die Stacheln, die sind auch unsichtbar. Aber auch dieses Exemplar hier kann ganz schön pieksen, wehtun und ihm zu nahe zu kommen, kann äußerst unangenehm werden. Leben mit Stachelschweinen. Das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Dabei geht es natürlich nicht um eine zoologische Betrachtung, sondern um menschliche Stachelschweine, wie wir eins eben hier vorne gesehen haben und ihr jetzt die nächsten 20 Minuten die ganze Zeit hier vorne bewundern dürft. Wir sind mitten in der Predigtreihe, dass wir mutig Gemeinschaft wagen wollen. Und da passt dieses Thema wie die Faust aufs Auge. Denn um mit Stachelschweinen Gemeinschaft zu haben, da muss man wirklich mutig sein. Ich vermute, du kommst hier zu uns in die Gemeinde auch wegen der Gemeinschaft hier. Und wenn es nicht dein Hauptgrund ist, dann hoffe ich doch, dass du diesen Bonus genießt. Denn ich bin der Überzeugung, das ist eine unserer Stärken hier. Hier kann man wirklich nette Menschen treffen, mit denen man wunderbar, angenehm Zeit verbringen kann. Von ganz entspannter Freizeitaktivität bis hin zu tiefer geistlicher Gemeinschaft. Und trotzdem wirst du hier Stachelschweine finden. Mehrere sogar. Und das Gemeine ist, wir können die nicht einfach so identifizieren. Wir können nicht sagen, das ist ein Stachelschwein, die schmeißen wir jetzt raus und dann haben wir eine stachelschweinfreie Gemeinde. Denn wer für den einen ein Stachelschwein ist, kann für den nächsten der beste Freund sein. Was ich mit diesem Stachelschweinbild sagen will, ist hoffentlich klar. Wie gehen wir denn damit um, dass wir nicht mit jedem hier klarkommen? Wie können wir es schaffen, hier echte Gemeinschaft zu wagen, wenn wir doch manche hier nicht leiden können? Und was sagt das über unsere Gemeinde und über dich, wenn es dir nicht gelingt, hier jeden zu lieben? Nach einer etwas turbulenten Mitgliederversammlung stöhnte mal jemand, oh Mann, ey, immer diese Konflikte in der Gemeinde. Muss das denn sein? Ja, muss, leider. Denn egal, ob eine Gemeinde 30 oder 300 Mitglieder hat, sobald Menschen aufeinandertreffen, wird es immer wieder diese Stachelschwein-Momente geben. Und darum halte ich das so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema biblisch beschäftigen. Was sagt die Bibel zum Thema Streit unter Christen? Gibt es das? Oder ist dieser Gedanke völlig abwegig? Oder gibt es das vielleicht nur im Fußvolk? Und die richtig durchgeheiligten Superchristen, haben das überwunden, die haben keine Konflikte mehr. Wenn wir mutig glauben wollen, wenn wir mutig Gemeinschaft wagen möchten, miteinander unterwegs sein wollen, dann kann es sein, dass Stachelschweine uns zu unserem Meisterstück führen. Und wir schauen uns das heute nicht in der theoretischen Reflexion in irgendeinem Brief an, sondern wir blicken auf ein echtes Lehrstück der Kirchengeschichte. Und die zwei Hauptdarsteller sind vielleicht zwei der bedeutendsten Kirchenväter überhaupt. Hier kommt der Predigtext, schlanke 6 Verse aus Apostelgeschichte 15. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen, denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nachdem ihm die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Zilizien und stärkte überall die Gemeinden im Glauben. Ein sehr kurzer, knackiger Bibeltext heute mit einer sehr deprimierenden Story. Auch kein Happy End. Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an und überlegen mal, was das mit uns heute in Diesbeck und unseren Stachelschweinen heißt. Jetzt muss ich noch eine spontane Vorbemerkung machen. Ich gucke euch ja immer wieder mal an, wenn ich predige. Wenn ich jetzt von Stachelschweinen predige und zufällig gerade dich angucke. Ich hatte das schon mal, da kam danach jemand zu mir, stinksauer, warum ich immer, wenn ich das Negative erzähle, ihn angucke. Nein, bitte wirklich bezieht meine Blicke nicht auf euch, egal was kommt. Diese 6 Verse, die wir gerade gehört haben, die kommen ja ganz unschuldig daher, aber wenn man sich mal vor Augen führt, was da gerade passiert ist, wer beteiligt ist und aus welcher Situation alle Beteiligten gerade kommen, dann merkt man erst, wie krass das ist, was da eigentlich gerade passiert ist. Und damit ihr die Tragweite so richtig versteht, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wir befinden uns in Antiochia. Dem Ort, wo zum ersten Mal eine größere Anzahl Heiden, also Nichtjuden, zum Glauben an Jesus gekommen ist und eine Gemeinde gebildet hat. Der Ort, wo die Jünger Jesu zum ersten Mal in der Geschichte Christen genannt werden. Und das mit den Heiden, dass die Jesus kennenlernen, das dürfte ja eigentlich nicht sein, weil Jesus war ein Messias der Juden. Paulus und Barnabas kommen gerade aus Jerusalem, wo das sogenannte Apostelkonzil stattgefunden hat. Dort haben die Jerusalemer Apostel entschieden, ob Heiden Christen werden dürfen, ohne vorher Juden werden zu müssen. Das war eine der weitreichendsten Entscheidungen, die in der Kirchengeschichte jemals gefallen ist. Wenn das anders ausgegangen wäre, dann wäre das Christentum entweder eine kleine innerjüdische Sekte geblieben oder aber wir wären heute alle miteinander Juden, müssten uns an die Speisegebote halten, müssten die gesamte Tora halten, unsere ganze Kultur, unsere Gesellschaft, alles würde völlig anders aussehen. Paulus und Barnabas waren Gefährten, die standen auf einer Seite in diesem Ringen. Durch ihre Erlebnisse in Antiochia und auf der ersten Missionsreise und ihre theologische Reflexion war ihnen klar, das muss so werden, dass es nicht den Umweg über das Gesetz braucht, dass man nicht erst Jude werden muss, sondern dass Jesus für alle Menschen gekommen ist und sie ihn als Herrn annehmen können, ohne Jude zu werden. Heiden dürfen direkt Christen werden. Das ist ihr Anliegen. Und die müssen sich wirklich da mit den anderen schwer auseinandersetzen. Und nach zähem Ringen und viel Einsatz des Heiligen Geistes fällt diese Entscheidung, jawohl, es geht. Der Weg für die Heidenmission ist geebnet. Paulus und Barnabas reisen zurück nach Antiochia, um diese frohe Botschaft zu überbringen. Und was für ein Erfolg. Ja, dieses Team, was die da auf die Beine gestellt haben, die da so viel Leidenschaft reingesteckt haben, weil sie davon überzeugt waren, wofür sie gestritten haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie beflügelt von dem Ergebnis schon auf der Reise nach Antiochia Pläne geschmiedet haben, wie es jetzt weitergeht, was sie jetzt machen können, wie sie den Heiden jetzt Jesus nahebringen können. Und überhaupt, die beiden waren ja echt erste Reihe an Leitern der damaligen Zeit. Das war die Creme de la Creme, was die Kirche damals zu bieten hatte. Über Paulus will ich euch jetzt gar nicht viel erzählen. Den meisten von euch wird er vertraut sein, das ist der Motor der Heidenmission zur damaligen Zeit, der führende Theologe und Gemeindegründer, das große Gegengewicht zur Jerusalemer Urgemeinde, die eher so jüdisch geprägt waren. Paulus war einer der Big Player der damaligen Zeit. Und Barnabas steht ihm nicht in viel nach. Er war Levit aus Zypern, also einer der Juden, die eher griechisch geprägt waren. Der hatte Verwandtschaft in Jerusalem und hat sich kurz nach der Auferstehung, wahrscheinlich schon zu Pfingsten, bekehrt, für Jesus entschieden. Und schon sehr schnell hat er sich durch seine ausgeprägten Gaben im Bereich der Lehre, der Prophetie und auch durch seinen praktischen Einsatz für die Gemeinde einen Namen gemacht. Und der muss ein wahnsinniges Standing in Jerusalem gehabt haben. Denn als Paulus zum ersten Mal nach Jerusalem kommt, ist er es, der Paulus unter die Fittiche nimmt und Paulus in die Gemeinde da einführt. Wir haben manchmal so im Kopf, naja, Barnabas war halt so das Anhängsel von Paulus. Eigentlich war es am Anfang eher umgedreht. Also Barnabas war Paulus auf jeden Fall gleichgestellt. Er war Missionar, Gemeindegründer, war mit Paulus zusammen auf einer Missionsreise, mit ihm Kämpfer für die Heidenmission. Alles in allem ein echter Glaubensheld. So, und die beiden Glaubenshelden, die gerade so einen Triumph erlebt haben, bei denen alle Ampeln auf grün gegangen sind, die bekommen sich so sehr in die Haare, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Was ist da passiert? Der Streit dreht sich um Johannes Markus. Kennt ihr den? Also ihr kennt auf jeden Fall was er geschrieben hat. Der hat nämlich unser Markus-Evangelium geschrieben. Und dieser Markus war der Begleiter von Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise, aber die hat er abgebrochen. Könnt ihr in Apostelgeschichte 13 nachlesen? Wahrscheinlich war ihm die Weiterreise nach Kleinasien zu unsicher oder zu gefährlich, zu ungewiss. Vielleicht hat er Heimweh bekommen. Das Risiko war ihm zu groß. Wir wissen es nicht genau, aber er verlässt auf jeden Fall das Team. Und für Paulus ist das ganz, ganz schrecklich. Er hat das Team im Stich gelassen und damit gezeigt, dass er für diese Arbeit nicht geeignet ist. Und jetzt kommt Barnabas und will diesen Markus wieder mitnehmen. Besonders pikant wird diese Angelegenheit, wenn man weiß, dass Barnabas und Markus Vettern waren. Die waren miteinander verwandt. Und das hat ja dann schon so ein bisschen so ein Geschmäckle, ne? Warum genau Barnabas Markus jetzt doch mitnehmen wollte, ob es wirklich verwandtschaftliche Günstlingswirtschaft war, ob der ihm so eine zweite Chance geben wollte, sein Versagen wieder gut zu machen, oder ob er geglaubt hat, na, der kann das, der hat an den geglaubt, wissen wir nicht. Aber die Fronten, die sind so verhärtet, die können sich beide keinen Millimeter bewegen, die können nicht nachgeben. Und diese Frage scheint für Paulus so wichtig gewesen zu sein, dass es zu keiner Einigung kommt. Es fliegen so richtig die Fetzen. In Vers 39 nennt Lukas das Ganze eine heftige Auseinandersetzung. Luther übersetzt, sie kamen scharf aneinander. Das Wort, was da verwendet wird, wird im Alten Testament dafür genutzt, um Gottes Zorn auf sein Volk zu beschreiben, wenn die andere Götter anbeten. Also durchaus bei nicht unwichtigen Themen empfindet Gott so einen Zorn. Und so geht das bei den beiden auch ab. Und die Folgen sind dramatisch. Das Zerwürfnis ist so heftig, dass Paulus und Barnabas sich trennen. Der eine zieht mit Markus nach Zypern, der andere mit Silas in Richtung Zilizien. Das kann man hier sehen. Antiochia ist hier oben. Das ist der Weg, den Barnabas genommen hat. Und diesen Weg hier nimmt Paulus. Viel weiter auseinander kann man nicht gehen. Ja? Also wirklich in entgegengesetzte Richtungen, dass man sich ja nicht mehr begegnet. Paulus und Barnabas werden nach diesem Streit nie mehr zusammenarbeiten. In der Apostelgeschichte werden die Namen Barnabas und Markus nicht mehr genannt ab dieser Stelle. Wir wissen zwar, dass sich die Wogen später geglättet haben, kommen wir nachher nochmal zu, aber trotzdem ist es schon krass, was da passiert. Und das bei diesen Glaubenshelden. Und ich finde das so spannend hier zu beobachten, dass die Bibel eben keine heiligen Legenden erzählt, wo da alle immer nur mit Heiligenschein rumrennen und alles super, alles toll ist, sondern die Bibel erzählt echte Geschichten von echten Menschen mit echtem Versagen. Denn auch wenn der Text das hier nicht wertet, der macht ganz deutlich, das, was da passiert ist, war nicht im Sinne Gottes. Was bedeutet das jetzt für uns? Welche Schlüsse ziehen wir aus dieser Geschichte? Das schauen wir uns jetzt mal in der restlichen Predigt an und es sind vor allem zwei Sachen, die uns da beschäftigen werden. Das erste große, was wir aus dieser Geschichte für uns hier in Diesbeck lernen können oder müssen, ist: rechne damit. Rechne mit Ärger. Rechne mit Konflikten. Rechne mit Stachelschweinen. Es gab sie, es gibt sie. Und es wird sie immer geben. Und ich finde das frustrierend. Ich würde euch viel lieber sagen, und die Bibel präsentiert uns hier den 4-Punkte-Plan, wie wir zu einer durchgeheiligten, konfliktfreien Gemeinde kommen. Und wie wir in Zukunft das alles vermeiden können. Aber das ist leider nicht so. Das gibt es nicht. Im Gegenteil. Die Bibel führt uns deutlich vor Augen, dass wir eben noch nicht im Himmel sind. Auch wenn das Reich Gottes schon jetzt angebrochen ist, auch wenn die Gemeinde ein besonderer, von Gott gesegneter Ort ist, sind wir immer noch hier auf der Erde und in allem Menschlichen gefangen und verhaftet. Und ich finde das so doof und so frustrierend. Ich zitiere nochmal unser Mitglied vom Anfang. Ach Mann, immer diese Konflikte in der Gemeinde, muss das denn sein? Ja, muss es. Wird es immer geben. Und wir sollten damit rechnen, dass diese Konflikte kommen, dass wir Stachelschweinen begegnen. Denn das wird uns vieles erleichtern und ermöglichen. Und es ist mir das wichtig, das nochmal klarzustellen. Jede Gemeinde hat Stachelschweine. Jede. Und die Stachelschweine, das sind meistens nicht nur die anderen, sondern auch du und ich. Bist du dir bewusst, dass du ein Stachelschwein sein kannst? Ich finde, es ist kein schöner, kein heilsamer Gedanke. Aber doch, ein heilsamer schon, aber kein schöner. Der heilige Paulus war eines. Wer bist du, dass du denken könntest, du bist vielleicht kein Stachelschwein? Dieser Gedanke verhindert, dass ich die Nase rümpfe und mit dem Finger auf die anderen, die doofen Stachelschweine zeige und klage, dass die ja die ganze Gemeinde kaputt machen. Denn ich muss zuallererst bei mir selbst anfangen. Und diese Sicht der Dinge hilft auch, den Traum von einer anderen Gemeinde, in der ja alles viel besser ist, gleich wieder zu begraben. Denn selbst wenn du eine Gemeinde ohne Stachelschweine finden würdest, was ich sehr stark bezweifle, dass das geht, dann endet dieser Zustand spätestens, wenn du durch die Tür gehst und diese Gemeinde betrittst. Denn dann bringst du die Stachelschweine in diese Gemeinde. Du bringst dich selber mit und damit das Stachelschwein in dir. Also, rechne damit, dass es Konflikte und Stachelschweinmomente geben wird. So, und jetzt bitte ganz genau zuhören. Das erlaubt uns nicht, hier stehen zu bleiben, mit den Schultern zu zucken und zu sagen, tja, kann man halt nicht ändern, ist halt doof, Gemeinde ist doof, können wir gleich alles lassen, brauchen wir keine Gemeinde, weil gibt ja eh Stachelschweine. Es darf kein fatalistisches Sich-Ergeben in diesen Fakt hineingeben. Die Erkenntnis, die wir hier aus Apostelgeschichte 15 ziehen, die sollte uns zu zwei Dingen führen. Das eine ist, wir sollten realistische Erwartungen daran haben. Ich kenne viele Menschen, die sich aufgrund von zwischenmenschlichen Konflikten aus der Gemeinde verabschiedet haben. Und einige dieser Fälle sind auch völlig berechtigt. Da wurde Menschen Gewalt angetan. Da sind andere Menschen schuldig geworden, Gemeinden schuldig geworden. Da gab es kranke und zerstörerische Strukturen. Und das ist mit nichts zu entschuldigen. Aber ich habe auch viele Menschen erlebt, dass sie gegangen sind, weil ihre Erwartungen enttäuscht wurden, die durch die Verheißungen aus der Bibel über die Gemeinde gar nicht gedeckt waren. Da wurde Harmonie, Konfliktfreiheit erwartet. Da wurde erwartet, dass alle meine Bedürfnisse von den anderen, die Bedürfnisse nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Seelsorge, nach Annahme erfüllt werden. Und wenn sich die Gemeinde dann nicht als perfekt erwiesen hat, ist man gegangen. Ist man weitergezogen, ganz enttäuscht. Und vor dieser falschen Erwartung kann uns dieser Stachelschweintext über Paulus und Barnabas bewahren. Er kann uns helfen, unsere Erwartungen zu überprüfen und realistischer zu machen. Wir werden hier nicht den Himmel auf Erden erleben. Wir werden hier nicht die perfekte Gemeinschaft finden. Es wird Stachelschweine geben. Und wenn ich das weiß, dann gehe ich mit einer ganz anderen Haltung, mit einer anderen Herangehensweise in Gemeinde und werde nicht so tief fallen, wenn dann Konflikte und Stachelschweinmomente passieren. Und damit sind wir beim zweiten, noch viel wichtigeren Schlussfolgerung. Wenn wir damit rechnen, dass es Konflikte und Stachelschweine gibt, dann sollten wir uns präventiv wappnen, dann sollten wir uns Schlachtpläne bereitlegen, dann sollten wir uns überlegen, was wir tun, um dem zu begegnen. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, Konflikte komplett aus unserem Gemeindeleben zu verbannen. Denn wenn das unser Anspruch ist, dann werden wir scheitern. Aber es ist möglich, alles zu tun, um Konflikte zu minimieren. Und da ist der allererste Schritt, zieh dir deine Stacheln. Du kannst den anderen nicht ändern, aber du kannst dich ändern. Und wenn du akzeptiert hast, dass du ein Stachelschwein bist, dann kannst du alles tun, um dich zu ändern, deine Stacheln einzufahren oder vielleicht sogar ganz zu ziehen. Und das Ganze nennt die Bibel Heiligung. Und das fängt eben mit dir an. Wie redest du über andere? Und wie redest du mit anderen? Und noch einen Schritt weiter. Wie denkst du über andere? Was lässt du da in deinem Kopf zu? Schaust du auf dich? auf deine Vorteile, auf deine Prinzipien? Oder kannst du Barmherzigkeit leben, barmherzig sein, anderen Fehlern zugestehen? Und ich kann euch ein schönes Beispiel erzählen, wo zwei Leute da eine Entwicklung durchgemacht haben. In meiner alten Gemeinde gab es zwei große Themen, die immer wieder zu Stachelschwein-Momenten geführt haben, zu sehr unschönen Mitgliederversammlungen und wirklich zu verletzendem Verhalten. Es gab zwei Themen, die waren überpräsent, und das waren die Themen Ordnung und Sicherheit. Wenn da irgendwo ein Fenster auf Kipp gelassen wurde oder ein Licht nicht ausgeschaltet wurde, wenn die Küche nicht tipptopp ordentlich hinterlassen würde, dann konnte das wirklich böse Folgen haben. Das konnten gerade die älteren Geschwister nicht nachvollziehen, wie man mit den anvertrauten Gütern so umgehen kann. Und die konnten das auch nicht aushalten. Und da haben die oftmals über die Stränge geschlagen. Und ich habe mir dann in einer Woche einmal einen Doppelbock geleistet. Ich habe am Dienstag meine Mittagspause in der Gemeinde gemacht, habe da zu Mittag gegessen und Kaffee getrunken und die Küche wohl nicht ganz nach Gemeindestandard hinterlassen. Also auch nicht nach meinem Standard. Also das war ein Saustall. Am nächsten Tag, am Mittwoch, habe ich dann meine Mittagspause zu Hause gemacht und habe die Gemeinde nicht abgeschlossen. Alles sperrangelweit offen gelassen. Am Mittwoch ist klassischerweise Seniorenkreis in dieser Gemeinde. Und als ich wiederkam, waren die beiden älteren Damen, die den Seniorenkreis machen, schon da und wurden von sperrangelweit offen stehenden Türen und einer unter aller Sau aussehenden Küche empfangen. Und wer diese Gemeinde so ein bisschen kennt, der weiß, dass dieses Szenario durchaus Potenzial hat, eine ähnliche Szene zu produzieren, wie wir sie gerade eben in Apostelgeschichte 15 gehört haben. Und ich bin schon mit richtig viel Angst ins Gemeindehaus gegangen, als ich das kapiert habe. Aber die eine Mitarbeiterin hat mich zur Seite genommen und hat mir gesagt, du, ich verrate niemanden, dass das Gemeindehaus offen war, okay? Und die zweite hat mich nur gefragt, du, wir hatten zuletzt die Küche benutzt. Ich habe mich dann tausendmal entschuldigt und alles und dann war das Ganze wirklich okay. Und ich saß dann in meinem Büro und konnte nicht glauben, was gerade passiert ist. Was Gott in diesen Geschwistern getan hat. Das war Heiligung. Die haben sich verändert. Die haben ihre Stacheln eingefahren und haben dieser Herausforderung sind sie begegnet. Ich habe mich falsch und lieblos verhalten. Und ihre Liebe hat meine Fehler zugedeckt. Ein cooler Weg, dieses Dilemma anzugehen. Und damit sind wir schon ganz nah beim Zweiten, was wir tun können. Jeder kann sich für sich verändern, ja. Aber darüber hinaus können wir auch eine Gemeindekultur schaffen, die Fehler erlaubt, die Freiräume bietet, die liebevoll ist und in der Vergebung und Gnade regiert und nicht das Gesetz. Klingt groß und theoretisch, ist aber ganz einfach zu fassen. Wenn ihr ein, zwei, dreimal in eine Gemeinde kommt, merkt ihr ganz schnell, was für eine Stimmung da herrscht. Lachen die Leute? Können die einander necken? Ist eine schöne Atmosphäre? Gehen sie mit offenem Visier aufeinander zu oder eben nicht. Und je tiefer man in eine Gemeinde reinkommt, desto mehr merkt man das natürlich. Aber schon Besucher haben eine ganz feine Nase, was für eine Kultur hier herrscht. Und für mich war die Moderation von Esther letzte Woche ein großartiges Beispiel. Ein 12-jähriges Mädchen darf im Gottesdienst vor insgesamt 130 Besuchern moderieren. Und das sagt was aus über uns. Und auch wenn sie das großartig gemacht hat und es überhaupt keinen Grund gab, sie zu kritisieren, ihr hättet mal eure Gesichter sehen sollen, bevor sie überhaupt einen Fehler hätte machen können. Ich habe mich heimlich umgedreht und euch mal beobachtet. Schon als Esther das erste Mal nach vorne ging, bevor sie ein Wort gesagt hat, war da in euren Gesichtern so eine Mischung aus Verwunderung, was, Esther moderiert? Und großer Freude, was, Esther moderiert? Und das hat sich durchgezogen. Sie hatte schon gewonnen, bevor sie überhaupt die Bühne betreten hat. Und warum? Weil das ein Teil unserer Gemeindekultur ist. Man darf sich hier ausprobieren. Man darf hier dabei auch Fehler machen. Man darf sich hier entwickeln. Auch jungen Leuten wird hier Verantwortung übertragen. Und das ist so cool. Das können wir 10-mal beschließen, das zu wollen. Was wir leben, ist das Entscheidende. Und letzte Woche haben wir das gelebt. Also, ja, es wird Konflikte geben, aber wir können da entgegensteuern, als Einzelne und als Gemeinde. Wo brauchst du, Stachelschwein, Korrektur von Jesus? Und wo müssen wir als Gemeinde unsere Kultur auf den Prüfstand stellen und im Sinne Jesu verändern? Das ist unser Job, wenn wir mutig Gemeinschaft leben wollen, auch mit Stachelschweinen. So, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, aber der Ausblick fehlt noch und den nehmen wir uns noch. Der ist entscheidend, wenn man angesichts dieser Geschichte nicht depressiv werden möchte. Ich habe es eben schon gesagt, die Geschichte nimmt kein gutes Ende, kein Happy End, keine Versöhnung. Paulus und Barnabas arbeiten in Zukunft nicht mehr zusammen. Die Trennung ist auf Dauer. Aber es gibt in den Briefen von Paulus so kleine Andeutungen, dass die Wogen sich doch geglättet haben. In 1. Korinther 9 erwähnt Paulus Barnabas als positives Beispiel, zusammen mit sich selbst, und sagt, na schaut, wir beide haben das doch auch gemacht. Also er kann den Groll nicht mehr so enorm empfunden haben. Und beim Stein des Anstoßes, bei Markus, wird es später noch besser. Paulus und er kommen wieder in ein gutes Verhältnis. Markus ist während der ersten Gefangenschaft von Paulus in Rom bei ihm, steht in Kolosser 4 zum Beispiel. Und in der zweiten Gefangenschaft von Paulus schreibt Paulus an Timotheus und sagt, schick mir bitte Markus zu mir. Ja, also da hat er ihn anscheinend als sehr nützlich erlebt. Aber was noch viel wichtiger ist, als dass sich die Wogen glätten, ist, dass Gottes Sache weitergeht. Bei beiden. Sowohl Paulus als auch Barnabas gehen ihre Reisen an. Ich habe euch die Folie eben schon gezeigt, wo die hingefahren sind. Geplant war eigentlich ja nur eine Visitation, eine Besuchstour. Aber bei Paulus geht da alles schief, was schief gehen kann. Der Geist Jesu hindert immer wieder die Reisepläne und am Ende wird keine Besuchstour, sondern eine waschechte Missionsreise daraus, wo das Evangelium zum ersten Mal Europa erreicht. Wie das Ganze bei Barnabas war, wissen wir nicht, aber er ist losgereist und hat Gottes Sache weitergemacht. Und diese Aussicht, die möchte ich uns zum Schluss der Predigt mitgeben. Ich glaube, dass wir auch mit Stachelschweinen leben können. Man muss nur ausreichend Abstand halten. In meiner allerersten Gemeinde, wo ich als Teenager war, habe ich auch eine geliebte Schwester gehabt. Also sie war eigentlich keine geliebte Schwester, sie war eine vom Herrn geliebte Schwester. Der hat sie bestimmt lieb gehabt, die ich überhaupt nicht ausstehen konnte. Gar nicht. Und sie mich auch nicht. Wir waren füreinander Stachelschweine. Das haben wir kapiert, das haben wir irgendwann ausgesprochen und entsprechend gelebt. Wir haben uns, wie Epheser 4, Vers 2 sagt, einander in Liebe ertragen. Ertragen. Mehr war nicht möglich. Abstand halten, aushalten. Aber in Liebe. Ging hervorragend. Bei einem anderen Bruder hat das auch immer wieder mal gestachelt. Über Jahre hinweg. Und auch da habe ich einen Weg gefunden, ihn zu lieben. Der wird nie mein bester Freund. Bis heute nicht. Aber ich kann ihn respektieren und für seinen Glauben mittlerweile wirklich schätzen. Ohne Groll begegnen, super. Das sind Dinge, die mir Hoffnung machen. Ich muss nicht mit jedem in der Gemeinde ganz dicke sein. Ich muss nicht jeden von Herzen lieben. Manchmal reicht es, wenn Gott ihn liebt. Und ich versuche, ihn durch Gottes Augen zu sehen. Und wie das halt so ist bei Stachelschweinen, man kann das super aushalten, wenn man einen gewissen Abstand hält. Darum möchte ich euch Mut machen für eure Stachelschweine, die ihr hier in der Gemeinde habt. Haltet Abstand. Ertragt einander in Liebe. Seht sie mit Gottes Augen. Und erwartet, dass Gott eure Beziehung heiligt. Denn da geht was. Und wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, worum es hier eigentlich geht. Dass wir hier an Gottes Reich bauen, in seiner Gemeinde mitmachen dürfen. Dass es um Menschen geht, die ihn noch nicht kennen und nicht um meine Befindlichkeiten. Nochmal zurück zu der vom Herrn geliebten Schwester von eben. Wir hätten nie in einem Team zusammenarbeiten können. Das hätte Mord und Totschlag gegeben. Aber in der Sache waren wir uns einig. Wir wollten dasselbe. Wir wollten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir haben dann einmal eine Evangelisation gemacht. Da habe ich im Musikteam mitgespielt und sie war in der Seelsorge und in der Küche. Wir haben uns da nicht viel begegnet. Aber natürlich, wenn wir vor den Events zusammen gebetet haben als Mitarbeiter, natürlich haben wir zusammen gebetet. Das war doch überhaupt keine Frage. Wir wollten doch dasselbe. Wir hatten doch die Sehnsucht, dass in dieser Evangelisation Menschen Jesus kennenlernen. Und so konnten wir uns da in der Sache geeint sein. Und das erwarte ich auch von den Stachelschweinen hier. Dass wir bei allen Differenzen in der Sache gemeinsam weiterarbeiten. Für Jesus. Gerne an ganz unterschiedlichen Ecken der Gemeinde. Aber dass wir nicht zulassen, dass unsere Stacheleien es verhindern, dass wir hier in der Gemeinde nicht mehr das tun können, wofür wir da sind. Jesu Liebe in diese Welt zu bringen. Also, in diesem Sinne, meine lieben Mitstachelschweine, lasst uns mutig Gemeinschaft wagen, trotz der anderen Gemeinde bauen, miteinander. Es lohnt sich. Amen.